Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast.
Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge vom 42 Film Podcast. Mit dabei Marcel Ecke Tenendo, guten Tag.
Und auch wieder mit dabei Timon Acker Klingern. Schön, dass wir da sind. Jawohl.
Ja, dankeschön, vielen Dank. Wir sind wieder da. Zurück aus dem Kino, endlich wieder.
Jawohl.
Endlich, aber zurück im heimischen Studio.
Es
nach dem
ist
großen Live-Event.
Montag. Hier ist der Flashback. Grüße an Trashy. Schön, schön, dass es dich gibt. Ja, Kino-Event hatten wir, ne?
Ja, war toll. Also hat Spaß gemacht.
Ja, nur nicht nachträglich. Dann hat nicht mehr so viel Spaß gemacht.
Ja, das stimmt. Wir hatten danach ein paar technische Probleme mit unserem Setup. Also sorry, dass die Folge diesmal ein bisschen crappig klang. Marcel hat alles gegeben, wirklich.
Ey, ich habe den ganzen Tag da dran gesessen. 4 Millionen irgendwie Cuts gemacht und dann irgendwie versucht, halbwegs einzupegeln, damit man keinen Hörsturz kriegt. Ja, das ist verbesserungswürdig, aber wir haben auf jeden Fall dazugelernt, entweder Monitoring oder einen Tontechniker vor Ort zu haben. Eins von beiden, ja. Aber was soll man jetzt machen, ne?
Da könnt ihr ja nichts für. Das sollte euch auch gar nicht betreffen eigentlich.
Nein, gar nicht, aber es ist halt. Aber ansonsten war es ein super, 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 super geiles Event. Wir hatten alle, glaube ich, so viel Spaß, sowohl wir auf der Bühne als auch ihr, die uns die ganze Zeit ins Gesicht geschaut haben. Und wir freuen uns wirklich, dass es so gut angenommen wird von euch. Deswegen vielen Dank an alle, die da waren. Und wenn ihr beim nächsten Mal mit dabei sein wollt, der nächste Termin, der wird wahrscheinlich irgendwann mal die nächsten Folgen gedroppt, vermutlich.
Yes, genau. Noch kleine organisatorische Sache. Wir melden uns ja heute wieder bei euch. Nächste Woche fällt einmal aus. Da sind wir dann einmal nicht da. Danach die Woche geht's dann aber wieder schon weiter.
Genau. Ja, kann man ja. Wir können uns das jetzt langsam mal erlauben, glaube ich.
Also. Ja, nachdem wir es geschafft haben, überhaupt mal regelmäßig aufzunehmen und nicht wie damals. Also wäre wirklich peinlich, immer 3 Monate Pause.
Aber wie wir durchziehen, ne? Da kann man schon mal eine Woche durchschnaufen hier und ja, du kannst dich mal in Ruhe erholen und ich gucke einfach so viel, dass ich für 20 Folgen wahrscheinlich vorbereitet bin hier. Gar kein
Dankeschön.
Problem.
Ja, vielen Dank. Das ist sehr gut.
Guckst du denn, pass auf, kann ich dir eine Hausaufgabe mitgeben?
Ja, ich bin gespannt, mal gucken.
Ich weiß ja, wo du hinfliegst, ich sag's jetzt nicht, aber kannst du da einen Film gucken im Originalton? Den du von dem einfach random ins Kino gehen, in einen Film, von dem du nicht weißt, was das ist, und dann erzählst du davon.
Nee, das geht leider nicht.
Oh, okay.
Das Problem ist, dass ich das Hotel nicht verlassen werde.
Okay. Auch nicht im Zimmer. Gibt's da nicht so Pay-Per-View oder so einen Scheiß?
Ja, es gibt bestimmt Fernsehen, aber keine Ahnung.
Dann guck einfach irgendwas. Ich will irgendwas Lustiges von dir hören.
Ich guck mal, aber ich werde wahrscheinlich zwischen Essen und Liegen und Schwimmen pendeln einfach nur.
Ja gut, verstehe ich. Urlaub ist Urlaub. Na gut, ich wollte es mal versuchen. Kann ja sein können.
Aber ich werde bestimmt irgendwie was auf dem Flug oder so gucken.
Na guck, aber dann guck auf Originalton in der Landessprache, wo du hinfließt.
Ja, ich gucke nur Til Schweiger für.
Ohne Untertitel. Til Schweiger auf Portugiesisch. Genau. Ja, gut, das dazu. Dann wisst ihr jetzt Bescheid. Also nächste Woche nicht wundern, wenn montags bei euch der Montag richtig kacke reinscheißt, da wenig dabei sind. Bereitet euch einfach drauf vor. Kauft euch irgendwie, weiß nicht, Aufbackbrötchen oder so, dass ihr dann im richtigen Moment, falls es euch nicht so gut geht, einfach euch belohnen könnt mit einem leckeren Leberwurstbrötchen oder so. Geht auch in vegan.
Genau, das wird sein. Ja. Gut, hast du was oder soll ich direkt starten?
Ey, du hast mir erzählt, du hast zwar nicht wirklich was gucken können in der Zeit, aber du hast irgendein heftiges Thema, wo du dringend mit mir darüber reden willst. Also von daher, ich bin gespannt.
Also es ist weder heftig noch muss ich mit dir darüber reden. Ich habe aber beim Essen letztens einen Galileo-Beitrag gesehen.
Okay, geil. Das kann ja nur gut werden jetzt.
Ja, genau. Und zwar über die letzte Blockbuster-Filiale.
Oh, ja.
Also, für die, die es nicht kennen, Blockbuster ist oder war eine Videothek, eine große Videothekkette aus Amerika, die vor Streamingdiensten und so richtig, richtig erfolgreich war und dann komplett ausgestorben ist. Also da konnte man hingehen, ich glaube, dort man hatte eine Karte und dann gegen eine kleine Gebühr konnte man dann DVDs und Blu-Rays und VHS ausleihen.
In erster Linie VHS, denke ich. Also DVDs war schon der New Shit am Ende, ne?
Ja, das stimmt, ja. da ist nach und nach alles ausgestorben, weil die halt nicht mit der Zeit gegangen sind. Aber es gibt in Amerika noch eine Filiale in Oregon, die hat überlebt. Und da kannst du dir richtig aktuelle Filme ausleihen. Also die es so ganz normal jetzt auf DVD Blu-ray Releases gibt, kannst du dir dafür ein paar weniger Euros ausleihen. Man muss sagen, der Laden hält sich vor allen Dingen auch wegen den Merchandise-Verkäufen und weil die Leute halt einfach hingehen, weil es funny ist.
Retro!
Ja, genau. Und die haben auch VHS noch tatsächlich zum Ausleihen. Aber es wirkte gar nicht so dumm. Weil wenn du mal überlegst, wir gucken ja auch viele Filme, die wir jetzt nicht auf irgendwelchen Streaming-Diensten im Abo haben. Das heißt, wir müssen uns die ausleihen. Ne? Mhm. Und meistens zahlt man dann ja irgendwie bei Amazon Prime oder so, keine Ahnung, 3-4 Euro. Und die haben da auch erstmal richtig viele Klassiker, wo wir ja auch große Probleme haben, die überhaupt zu finden.
Oh ja, oh ja.
Und ich glaube, die Ausleihgebühr ist entweder $1 oder $2.
Okay.
Das heißt, du kommst im Endeffekt günstiger dabei rum, wenn du die Dinger einfach da ausleihst.
Also wenn wir jetzt nach Oregon fliegen und uns die ausleihen, ist günstiger, genau, als wenn wir bei Amazon mal eben auf Leihen drücken. Wir müssen uns merken, ist ein Geheimtipp, glaube ich.
Also wenn du direkt da wohnst, kann das schon sich teilweise mehr lohnen.
Tja, vielleicht 42 Podcasts demnächst live aus Oregon nur noch.
Genau, ja.
Das ist eine Überlegung wert.
Aus dem Blockbuster. Aber wenn du überlegst, du hast irgendwie 2-3 Abos und jedes kostet irgendwie einen Zehner, so viele Filme kannst du ja überhaupt nicht gucken. Also klar, fallen dann alle Serien weg. Oder Eigenproduktion, aber wenn du dir da 10 Filme im Monat ausleihst, bist du auch bei $20 und dann fährst du trotzdem günstiger.
Aber ich hab eine gute Idee für Blockbuster eigentlich, weil der Name, der ist einfach catchy. Der hat sich geil, schon etabliert. Ja. Wenn die anfangen würden, das, was sie im Laden stehen haben, zu digitalisieren und als Streamingdienst anzubieten, das könnte revolutionär werden. Dann könnte man Blockbuster von zu Hause aus machen, weißt du?
Ist eine Marktlücke, glaube ich.
Ist eine Marktlücke. Sollte man mal drüber nachdenken, auf jeden Fall. Hat Galileo also vielleicht diese Marktlücke auch erkannt?
Vielleicht, ja. Aber ich glaube, Geld sparen kann man damit trotzdem. Ist ein bisschen unpraktisch. Man muss immer hin und zurück und die da einwerfen. Aber die meinten, gerade während Corona sehr beliebt gewesen. Warum auch immer. Offensichtlich gab es ja keine Streaming-Dienste.
Nee, in Oregon ist das verboten. Das ist verboten, aber ich glaube, Blockbuster hat doch wahrscheinlich eher am meisten Kohle mit den Leuten verdient, die vergessen haben, zurückzugeben, oder?
Ja, also die meinten, das war halt ganz smart, weil die damals so Deals hatten mit den Studios, im Gegensatz zu anderen Videotheken, dass die Studios pro Ausleihung beteiligt wurden.
Oh, okay.
Und die dann halt Interesse hatten, dass die Filme ausgeliehen wurden und denen die kostenlos zur Verfügung gestellt haben, weißt du?
Ah.
Und dann hast du halt 20 Mal der Oppenheimer stehen und wenn 20 Mal Oppenheimer ausgeliehen wird, verdient das Studio halt 20 Mal mit. Das ist halt für die auch smart. Immer und immer und immer wieder, über Jahre halt.
Ja, gut, dass sie das haben aussterben lassen einfach. Ist auch gut, dass die Studios da gesagt haben, wie ihr geht pleite, ist uns doch egal. Also drauf geschissen, einfach gut.
Ja, jetzt alles verkauft an Streaming. Vielleicht kommt das nochmal. Ich sag dir, vielleicht wie die Schallplatte, kommen irgendwann Videotheken nochmal.
Also, wenn die nicht, also ne, wenn wir schon bei Galileo sind, wenn die nicht in jeder Filiale auch eine Wasserrutsche mit einbauen, bin ich da eher, ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen schwierig wird, ja, dass sich das nochmal etablieren könnte.
Oder Jumbo Schreiner, der die größte VHS-Kassette ist. Bitte.
Ja, auch sympathischer Typ, Jumbo Schreiner, absolut. Ja,
gerade
mega sympathisch. Ja, gerade auf Social Media.
Ja, das habe ich gesehen die Woche.
Ach ja, also Galileo habe ich, glaube ich, seit Jahren nicht mehr reingeguckt. Ich wusste gar nicht mehr, dass es das noch gibt. Ist Ayman Abdallah immer noch mit dabei?
Also ich muss sagen, ich gucke das selten mal, aber wenn, dann auf deren YouTube-Kanal. Also da werden so Parts hochgeladen, die einzelnen Beiträge, weil
ohne Ayman.
Ohne, genau, tatsächlich ohne, ja.
Ich vermisse so die Zeit, wo ich das noch geguckt habe, wo der so durch diese Bilder gestapft ist und dann wandert auf einmal das Big Picture, weißt du? Und dann läuft er da durch das Bild und da ist da so eine Party mit ganz vielen Leuten und er nimmt sich so eine Wurst vom Tisch und denkt sich, wow, wie hat er das gemacht? Das ist doch eigentlich nur ein Foto. Naja, fantastisch. Was für Trickshots, die da teilweise aus ihrem Ärmel geschüttelt haben.
Ja, ich glaube, Galileo Big Pictures wurde abgelöst durch irgendwelche TikTok-Accounts, die 20 heftigsten Fotos aller Zeiten jetzt einfach hochladen.
So scheint's, das ist diese Slides. Das habe ich bei TikTok wieder nie verstanden. Irgendwie so eine gruselige Musik im Hintergrund und dann slidest du einfach zur Seite und hast halt irgendwie so Bilder. Ja, ist Big Picture mal anders. Schon wahr. Ja.
Ist auch imposanter, wenn du es einfach auf dem Klo auf so 2 Zentimeter groß guckst.
Auf dem Klo, das ist der Ort, wo man solche Big Pictures genießen sollte. Das ist.
Ja, was hast du denn geguckt?
Ach ja, ja, ich habe mich ein bisschen hier vorbereitet. Ich habe 2 schöne Sachen mitgebracht, die verschiedener nicht sein könnten. Und jetzt, ich lasse dich wieder entscheiden. Ich gehe nach Bewertung.
Ja.
Die eine Sache hat nur 161 Bewertungen auf IMDb und die andere 123.000. Jetzt kannst du selber überlegen, was willst du hören?
Dann gib mir erst das Nischending.
Nische ist immer gut, ne? Ja, ja, ich habe mir ja ich habe mich kopfüber in eine Doku reingestürzt, ja. Du bist ja so eigentlich hier der Doku-Mensch, aber ich dachte mir, komm, gönnst du dir das auch mal. Und zwar habe ich mir Fuck 2020, 2,5 Jahre mit Scooter angeguckt.
Geil!
Wie der Name schon sagt, geht's darum, dass Scooter 2020 richtig scheiße fand und der 2,5 Jahre mit der Kamera verfolgt wurde. Ist ein sehr, sehr, also der Titel sagt wirklich sehr direkt aus, worum es geht. Scooter kennt man, glaube ich, ne? How much is the fish und so, hyper. Genau. Großartige Lyrik, die damit einhergeht und da geht es jetzt im Prinzip darum, ist gerade so im Prinzip, ich glaube, das fängt ein bisschen vor 2020 an.
Ich finde, wie heißt die Doku? Fuck,
also FCK 2020, okay. So wie der Song von Scooter, der heißt genauso. Okay. Da gibt's auch so einen Song. Und der fängt, glaube ich, irgendwie 2019 an, so bei Pandemie, ne, da geht's dann darum, okay, die ersten Konzerte sind abgesagt, etc. Also, in erster Linie muss man sagen, die Doku, die bringt mehrere Facetten mit, was ich sehr spannend fand irgendwie. Also zum einen einmal so ein Zeitdokument der Corona-Pandemie aus der Sicht von einem Künstler, muss man einfach sagen, weil die reden halt auch viel, Konzerte abgesagt, wie machen wir das jetzt, wir haben nächstes Jahr auch noch da Konzerte, die können wir ja Gott sei Dank spielen, dann plupp, oh, können wir auch nicht spielen, ist immer noch Pandemie, blöd gelaufen, ne, solche Geschichten einfach. Dann hat man aber auch im Prinzip so ein bisschen eine Geschichte von H.P. Baxter, also da wird dann im Prinzip nochmal in seiner Vergangenheit, ne, die gehen dann zu seiner Mutter, dann erzählt seine Mutter ein bisschen was darüber, wie er angefangen hat früher, fand ich persönlich tatsächlich überraschend interessant, dass er eigentlich immer schon so, ich sag mal, sehr musikaffin war und immer schon Musik machen wollte und so weiter. Und dann geht's halt darum, wie es dann quasi nach der Pandemie oder während der Pandemie auch ist. Die hatten dann irgendwie so ein Studio-Konzert, was sie gestreamt haben. Das habe ich damals sogar live gesehen. Das war ja mittendrin. Da hat man alles mitgenommen, was geht. Wolltest du was sagen?
Nee, ich habe nur gesagt, ach.
Ach, hast du gesagt. Ach so, habe ich nicht. Ja. Okay. Ja, und dann halt, wie es dann zu Ende geht und die ersten Konzerte wieder da sind. Du weißt ja geier was und ja,
kurze
so,
Frage.
Ja.
Also es geht ja um Scooter.
Yes.
Aber ich kenne bei Scooter nur H.P. Baxter. Dürfen die anderen auch drin vorkommen oder?
Ja.
Okay.
Das ist sogar eine große Thematik, weil sich also die Scooter setzt sich ja zusammen aus einem DJ, aus einem Instrumentalisten und aus H.P. Baxter, der am Mikro steht. Und ich meine, der DJ, das war der beste Freund von H.P. Seit der Jugend, die haben halt sehr früh schon angefangen irgendwie und der ist halt gegangen während der Pandemie. Der ist halt, die haben
komplett.
Sich irgendwie, genau, der ist raus, die haben sich auch ziemlich viel gefetzt, sieht man auch in der Doku. Und dann ist halt ein neuer dazugekommen, der jetzt aktuell auch drin ist. Also so ein sehr, sehr junger DJ, der jetzt dabei ist. Und ja, es geht tatsächlich nicht nur um H.P. Baxter, es geht tatsächlich auch sogar um die Problematik, alle verbinden Scooter nur mit H.P. Baxter, was sagen die anderen dazu? Und die kommen halt auch mal zu Wort, tatsächlich. Weil H.P. ist halt der Frontmann und schreibt die Texte. Der Rest wird ja komplett von den anderen gemacht, ne? Also die guten.
Und man muss sagen, die Texte sind auch immer hochgradig lyrisch. Da steckt viel Hirnschmalz drin.
Ja, aber man sieht, wie er einen Text schreibt. Und ich find's schön, er hat so Spaß dabei, diese Texte zu schreiben, weil er selber weiß, wie bescheuert das ist, was er da gerade macht. Und da muss ich sagen, da ist er ein Stück weit sympathisch geworden, weil er auch davon redet, so er liebt Dadaismus und er brauchte einfach nur irgendwas, was er ins Mikro schreien kann und es funktioniert und das ist so seine Rezeptur und ja. Also irgendwie schon in der Hinsicht ist er mir sehr sympathisch geworden, aber in anderer Hinsicht ist er mir sehr, sehr, sehr unsympathisch geworden, weil man sieht ihn halt auch, wie er hinter der Bühne mit seinen Mitarbeitern umgeht und so.
Oh.
Tänzerinnen und ich sag mal mit der Crew irgendwie. Und wenn irgendwas nicht nach seiner Pfeife läuft, dann wird er ganz schön bitchig. Also das ist schon eine kleine Diva, der Junge. Das muss man auch mal sagen. Also ist so, ich bin sehr zwiegespalten, was es angeht. Ist guter, ist und bleibt halt Kult, ne? Und da ist jetzt auch kein Skandal oder sowas bei rumgekommen, aber so eine gewisse Unsympathie kommt halt schon irgendwie damit rüber. Also das.
Ach, krass, okay.
Aber der ist halt ja auch schon ein altes Zirkuspferd da, ne? Der weiß, was er will und das scheint
ja irgendwie. Mittlerweile, ja. Also die waren ja mal richtig on vogue, sag ich mal. Da waren sie ja so ein bisschen weg und ich habe das Gefühl, jetzt kommen die wieder so ironisch, weißt du? Dass sie jetzt wieder Kult werden, weil die immer noch dabei sind in ihrem Alter.
Witzigerweise ist einer der letzten Konzerte in der Doku, die bei Rock am Ring, das Konzert, wo ich auch war. Und das ist halt so witzig, auf einmal das zu sehen. Weil es war so, ich meine, ich glaube, was war da? 2022. Das war so das Jahr Rock am Ring, wo du halt, also das ist ein Gefühl, muss ich ehrlich sagen, wer es nicht erlebt hat, ne, also wer es nicht gefühlt hat, wird es wahrscheinlich nie nachvollziehen, aber diese Pandemie und danach das erste Mal wieder Festival und dann diese Stimmung da vor Ort. Das war unglaublich, weil du gemerkt hast, wie alle so auf einmal so völlig glücklich sind, dass es endlich mal wieder was passiert. Und das ist in der Doku dann plötzlich auch mit drin und wie er dann da auf der Bühne rumtanzt und sagt, geil, wir sind bei Rock am Ring zum ersten Mal.
Geil.
Also ja, wie gesagt, ich fand's okay. Also, ne, das, wie gesagt, am Ende, ich habe jetzt schon sehr, sehr positiv gesprochen, am Ende war es auch nur eine 6 für mich.
Ja, okay.
Aber war nett, mal anzugucken. Kann man sich mal gönnen, aber ja.
Ja, für mich wäre nämlich die Frage, eigentlich haben wir alle gar keinen Bock mehr auf Corona. Ist das dann überhaupt noch interessant? Also sagt man, ja, das brauche ich jetzt noch? Oder sagt man, oh nee, geh mal weg mit dem Thema?
Also ich glaube, also ich fand es mittlerweile wieder interessant. Ich hätte mir das jetzt lange nicht angucken können, weil ich wirklich auch nicht den Scheiß nicht mehr hören konnte. Ne? Ich glaube, das ging uns ja allen so am Ende. Ja. Und jetzt mittlerweile fand ich das dann doch interessant zu sehen, wie das so ja, von der anderen Seite war, ne, die Künstler, die halt nicht arbeiten konnten, dann steht er da und sagt, ich werde niemals in meinem ganzen Scheißleben ein Autokinokonzert fahren. Cut, er steht auf der Bühne bei einem Autokinokonzert.
Oh, okay.
Also, es ist halt auch, also, ne, es ist interessant, mal zu sehen, wie sich die Künstler da in der Hinsicht gefreut haben, die auch wirklich erfolgreich sind und Konzerte überall gefühlt auf der ganzen Welt haben. Das dazu.
Okay. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz mein Thema, aber wenn mal so eine komplette Rundum-Doku kommt über Scooter, dann würde ich vielleicht auch nochmal reingucken. So mit den Anfängen und so Aufnahmen von früher und so, das wäre schon, glaube ich, funny.
Ach, da, bestimmt kommt das irgendwann noch. Ich meine, H.P. Baxter, der ist jetzt, wie alt ist der? 50?
59, habe ich gerade gegoogelt.
Oder 59, macht das noch, bis er 104 ist oder so, bis er auseinanderfällt. Und dann kommt so ein Biopic über Scooter mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle. Blond gefärbtes Haar und blaue Kontaktlinsen in den Augen und dann los geht's.
Das aber halt. 30 Millionen Tonträger, auch krass, ne? Scooter schon eine Hausnummer in Deutschland.
Ja, ich hab das letztens im Stream auch mal gesagt, Scooter ist sowas, das ist so gefühlt irgendwie Guilty Pleasure von jedem. Und deswegen ist es schon nicht mehr unangenehm.
Ja.
Ja, aber ja. Komm, irgendein Song von Scooter findet jeder doch irgendwie geil, oder nicht? Also das ist doch. Jeder hat schon mal irgendwie, hat sich bestimmt mal erwischt, beim Scooter-Song mitzuwippen. Ist zwar bescheuert, aber man muss einfach zugeben, die haben schon geile Tracks mittlerweile. Also es ist halt, wenn du feiern willst, so, dann kommst du da eigentlich nicht dran vorbei, wenn wir mal ehrlich sind.
Aber das waren ja, glaube ich, auch welche, die so im Ausland auch nochmal krass erfolgreich waren, ne?
Ja, gerade weil die auch die nicht verstehen, was der sagt.
Waren die nicht?
Wobei doch, der spricht ja Englisch, ich bin bescheuert. Was
aber waren die nicht auch in Russland und so richtig erfolgreich?
Ja.
Okay.
Ja, in gut. England auch. In England ist auch viel passiert in der Doku. Amerika ist so, da wurde dann eingeblendet, dass Jimmy Fallon sich über den lustig gemacht hat.
Aber so. Der ist auch irgendwie strange. Aber ja.
Ja, aber mit Texten wie How much is the fish? Das ist halt schon.
Naja.
I am the captain, my name is Dave. Das ist einfach, das ist lyrische Meisterwerke. Das ist ja einfach fantastisch.
Vielleicht muss ich da später nochmal reinhören.
Auf jeden Fall, du hast einen langen Flug vor dir wahrscheinlich. Dann gönn dir einfach Scooter.
Geil, ich freue mich drauf.
Ja.
Na gut, ja, das war Nische und was hast du
das war Nische.
Gesehen, was absolut Mainstream war?
Ja, interessanterweise hat der Film, der absolut Mainstream war, exakt genauso viele Punkte von mir gekriegt.
Oh, Spoiler.
Ich lese mal den Text vor, der bei IMDb, der wieder haargenau beschreibt, was in diesem Film passiert. Ein CGI- und Live-Action-Remake des beliebten Disney-Films von 1989.
Ariel?
Mhm.
Oh, ich muss sagen, ich weiß nicht, ob wir da jetzt so drüber reden sollten. Ich habe mir den runtergeladen für den Urlaub. Ich wollte, das ist so ein Ding, das gebe ich mir mal auf den Flug, weil selbst wenn es scheiße ist, dann ist egal. Das ist so ein Nimbus da drin im Flug, dann ist auch egal.
Okay, ja, soll ich jetzt gar nichts dazu sagen?
Nee, komm, sag deine Meinung, ich sag nächste Woche.
Okay.
Oder nächstes Mal dann irgendwie.
Ich finde es auch geil, dass Hans-Christian Andersen hier bei Drehbuch dabei steht, als hätte der noch irgendwie beim Drehbuch mit dran gearbeitet. Das ist wirklich, wirklich interessant. Ja, Ariel, also Disney fährt ja momentan seine Tour mit wir müssen alles remaken, was nicht bei 3 auf die Bäume ist. Das sich hoffentlich erledigt hat nach dem Schneewittchen-Debakel jetzt, aber naja, werden wir mal sehen. Ariel, die Meerjungfrau, muss ich sagen, war ich gespannt. Auch wenn jetzt hier zum Beispiel Fabius und, wobei Sebastian eigentlich, muss ich sagen, doch ganz cool geraten ist, der funktioniert im Film eigentlich ganz gut.
Die Krabbe?
Ja, genau. Also die Krabbe funktioniert gut, der Fisch überhaupt nicht.
Aber die sahen doch beide scheiße aus, oder?
Ja, aber wenn du den im Film siehst, das ist schon cute irgendwie. Ich mag das schon. Das funktioniert schon, aber der Fisch sieht halt aus wie ein Fisch so. Das ist halt einfach, er hat überhaupt keine Emotionen in irgendeiner Weise. Ja, ist sehr, sehr interessant, mal zu sehen, wie das Ganze in echt aussieht. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, es ist einfach Aquaman in Disney.
Mm, naja.
Auch von der Qualität her. So, das, was ich bei Aquaman damals zu Tode kritisiert habe, 1:1 bei Disney, diese Unterwasserwelt. Die kriegen kein Worldbuilding hin. Die schaffen es nicht, diese Unterwasserwelt sich echt anfühlen zu lassen, aus meiner Sicht. Das ist so komplett weird einfach. Also gerade weil auch der Ozean irgendwie gefühlt mit 3 oder 4 Tieren gefüllt ist, die sprechen können und der Rest kann irgendwie gar nicht sprechen, was auch irgendwie total komisch ist. Und irgendwie sind immer nur Tiere da, wenn die anfangen zu singen und sonst ist alles leer. Und irgendwie wohnen da auch nur Triton und seine Töchter irgendwie im Meer und die Ursula. Also auch da ist ihr, du merkst halt einfach, das ist nur auf diese Momente bezogen, die im Film zu sehen sind und alles drumherum wirkt einfach wie ein leerer Ozean.
Ach,
halt einfach.
Scheiße, ey. Das ist nicht schön.
Nee, und das ist so der größte Kritikpunkt. Also A, das CGI, ja, weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Aber ich musste doch sagen, dadurch, dass die halt die Songs, wie sie im Film waren, mit übernommen haben und nur nochmal halt neu aufgelegt haben, der hat mich schon an manchen Stellen so ein bisschen gecatcht, muss ich sagen. Also,
ja, aber das liegt jetzt nicht an dem Neuen, sondern es liegt wahrscheinlich daran, dass die Vorlage einfach so gut war.
Richtig. Die wollen natürlich die Nostalgie rauskitzeln. Ja, das haben sie jetzt bei anderen nicht geschafft. So bei König der Löwen habe ich fast gekotzt, weil
ja, das war echt scheiße.
Das war wirklich, wirklich scheiße. Das war, also da habe ich fast geweint, weil ich einfach gesehen habe, wie meine Kindheit vor meinen Augen zerrissen wurde.
Ja, ich weiß aber auch nicht, also in diesem Prozess, ich bin ja immer noch der Meinung, die machen das nur, damit die Copyright-Sachen behalten.
Ja, ja. Ja?
Aber bei dem Prozess muss man doch merken, okay, ein Löwe ist jetzt nicht in der Lage, das so geil rüberzubringen, wenn er echt aussieht wie ein animierter Löwe, oder?
Ganz besonders diese Löwen, die einfach null Emotionen irgendwie zeigen können. Es war so einfach so, ich bin ein Löwe, rawr, und jetzt singe ich, yuppie du. Und ob ich mich freue, ob ich traurig bin, das werdet ihr nie erfahren. Ja, keine Ahnung. Und ja, dadurch, dass du hier halt Menschen hattest, ging das nochmal ein bisschen anders. Ich glaube, es hat ganz gut es hat für mich ganz gut harmoniert, diese Menschenwelt und dann der Übergang von zur Unterwasserwelt, also dieses, ne, auf den Schiffen und die Beziehung zu dem Prinzen und so eine Geschichten. Also es gab Momente, wo ich sagte, okay, es war ganz nett, aber ja, was soll ich sagen, ne? Also Highlight war die Hauptdarstellerin, fand ich persönlich, wie heißt sie? Halle Bailey. Die hat das wirklich, wirklich, wirklich toll gemacht. Hätte ich auch tatsächlich nicht gedacht, dass das so, sie fühlt sich wirklich wie Ariel auch an, also die spielt das sehr gut,
ja,
Und da war ja, ich auch eher skeptisch. Ja.
Weil sie ja im Vorhinein auch viel Hate bekommen hat und da genau, ja genau. gesagt wurde, dass es so Woke-Washing ist, aber ja, ey, wenn
Ariel
sie,
ist jetzt POC und so. So
da, ja, aber wenn sie, mir, die beste,
halt nicht, ne?
wenn sie die Beste im Casting war, ne?
ja, eben,
am besten Schauspieler,
eben.
Am besten singt, so, dann gib ihr die Rolle.
Genau, und das war auch der Fall. Also das ist jetzt nicht so wie bei dem Schneewittchen-Thema, wo du merkst, okay, da ist wirklich hart was schiefgelaufen beim Casting und bei allem irgendwie. Bei dem Film jetzt hier, muss ich sagen, also Miss Bailey ist auf jeden Fall die eine sehr gute Wahl geworden, weil was bringt Ariel so mit, so dieses nicht gutgläubige, aber naive ist das Wort, genau. Dieses naive, aber auch dieser schöne Gesang mit dabei, fand ich toll. Ganz im Gegenteil dazu, Javier Bardem als Triton war, also, boah.
Nee?
Das war nix, ey.
Ah, okay, krass.
Der Charakter hat auch gefühlt nur eine Emotion, und zwar sauer sein. Und am Ende ist er mal ein bisschen, ich hab dich doch lieb. Ich weiß es auch nicht. Also,
ich fand Triton ja. eigentlich immer geil, aber, ach man, scheiße. Aber dann ist ja natürlich die Frage, wenn du jetzt sagst, okay, du hast ihm jetzt so eine 6 gegeben, das ist so ein okay.
Mhm.
Ja. Warum sollte man sich diesen Film angucken, wenn es das Original gibt?
Wenn man auf dem Flug Richtung seinen Urlaub fährt und sagt, ich muss mal irgendwas gucken, was ich noch nicht gesehen habe, vielleicht.
Ja,
also es ist wirklich kein Film. Wenn ihr euren Kindern Ariel zeigen wollt, dann zeigt denen einfach das Original. Ich glaube, da werdet ihr mehr Spaß mit haben. Weil da ist halt auch dieser Zauber da, ne? Der fehlt halt komplett bei den Remakes einfach. Der ist einfach weg. Und da denke ich mir.
Ja, sag du erst.
Da denke ich mir halt auch, warum machst du denn solche Remakes, mal abgesehen von den Tatsachen, die wir schon besprochen hatten. Ich vermisse einfach die Sinnhaftigkeit von Disney langsam so ein bisschen, dass man sagt, okay, wir machen Filme, um Leute in eine andere Welt zu holen, um die Leute zu verzaubern. Das fehlt bei den letzten Filmen einfach komplett, und das ist so traurig einfach, ja.
Schade. Hast du auch hier das Problem gehabt, dass du gesagt hast, CGI ist kacke, weil
ja, genau.
der ja das sehr voll ist und wir ja immer das Problem haben mit CGI, sieht in letzter Zeit einfach völlig beschissen aus. Also merkt man auch hier.
Ja, das ist ja das, was ich meinte mit Aquaman, ne?
Du Ach so, hast
halt,
ja, ja.
Die
ja.
versuchen halt diese Unterwasserwelt da irgendwie zu haben, und da müssen sich die Haare natürlich auch irgendwie bewegen, und die Haare sehen total unecht aus. Und
ja, und Wasser ist ja wirklich auch ein schwieriger Bereich. Also das ist ja. Nicht umsonst hat ja der zweite Avatar so lange in der Entwicklung gebraucht. Ja, das ist ja so ein schwierig zu animierendes Element.
Absolut. Also bei Avatar muss ich sagen, wenn sie es wie bei Avatar hingekriegt hätten, meine Fresse, das wäre krass gewesen. Also es gab nicht viele so positive Dinge, die ich bei Avatar ja beleuchten konnte. Aber bei Avatar sah es natürlich sehr, sehr, sehr gut aus. Das war jetzt hier überhaupt nicht der Fall. Und man merkt halt auch, dass auch wieder verschiedene Animationsstudios da dran waren. Ne, die Charaktere hat wahrscheinlich ein Studio gemacht, dann einer die Haare, dann einer die Schiffe oder was auch immer. Da merkst du halt auch die Qualitätsunterschiede einfach. Ne? Mal das läuft besser, mal das ist wieder weniger gut. Also, ja, was soll man sagen? Das ist, man hätte das auch einfach lassen können, aus meiner Sicht. Das ist schön, mal, dass wir das haben, aber da wird in 10 Jahren keiner mehr drüber reden. Da wird jeder sagen, ja, erinnerst du dich noch an die beschissenen Remakes von damals? So, ja.
Naja, schade. Aber war abzusehen. Kleiner Funfact, den ich gerade noch gesehen habe. Hans-Christian Andersen ist bei IMDb nicht nur gelistet als Autor bei Ariel, die Meerjungfrau, sondern auch bei Die Eiskönigin.
Hey, der auch ist da fleißig.
Ja, also hätte er vielleicht noch mal, würde er jetzt leben, hätte er, glaube ich, noch mal ordentlich Kohle einsacken können.
Ja, also vielleicht lebt er ja auch noch. Vielleicht hat er sich Krypto einfrieren lassen oder so. Wie, oder heißt das so?
Kryo.
Kryo. Krypto ist die Währung. Genau. Kryo einfrieren lassen. Ja, kann ja sein, dass der immer aufgetaut wird, wenn ein neuer Disney-Film kommt oder so.
Ich finde aber auch geil, dass der tatsächlich einen IMDb-Eintrag hat und ein Foto drin. Und dann so 1805 bis 1875. Naja.
Das ist ja witzig. Oh Mann, 1875.
Na. Schön, ja, aber vielen Dank, dass du diese beiden Sachen mitgebracht hast.
Ja, sehr gerne. Habe ich mir gerne angeguckt. Ich hätte aber lieber mich gefreut, dass das noch richtig geil ist, aber ist halt leider nicht so.
Ja, 2x6 ist auch wieder so eine enttäuschende Woche, ne?
Immerhin eine 12. So. Was gekotzt jetzt einfach?
Ah, ich hab getrunken.
Ich hab's gehört. Erstmal übergeben vor Freude. Ja, das war meine Woche. Ich versuche nächste Woche mal wieder was Schönes mitzubringen. Ich habe auch so viele gute Sachen noch, die ich gucken werde in der nächsten Zeit, hoffe ich. Aber irgendwie rutsche ich dann doch oft in so Wischiwaschi-Scheiße. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist manchmal Manchmal fühlt man sich nach Wischiwaschi irgendwie, ne?
Ja, ist ja dann auch mal okay, aber auf Dauer funktioniert das auch nicht, weil dann reicht's einem wieder.
Nee. Aber ich muss sagen, ich habe, lass mich mal nicht lügen, ich glaube, ich habe am meisten, nee, 7 Punkte habe ich am meisten vergeben. Ich wollte gerade sagen, hier steht ja bei IMDb. Aber zweiter Platz ist 6 Punkte. Also ich habe 362 Filme, die ich gesehen habe, 6 Punkte gegeben. funktioniert.
Ah, ja. An der Stelle wäre jetzt eigentlich der 42er der Woche. Marcel wollte euch dazu aber was
sagen. Der 42er der Woche.
Woche.
Ja, ihr habt es vielleicht gemerkt. Leute, das waren die letzten beiden Wochen, in der einen Woche haben wir das Kino-Event vorbereitet, da war bei mir hier viel los, in der anderen Woche, diese Woche war jetzt so dieses völlige Chaos mit dem Schnitt der letzten Folge, ich habe es bisher auch noch nicht geschafft und 42er der Woche fällt leider damit leider heute aus, aber die Frage bleibt bestehen. Also, wenn diese Folge online geht, habt ihr 3 Postings, die ihr euch angucken könnt und genießen könnt und unter dem letzten Posting für diese Folge könnt ihr dann die Frage beantworten, die wir ursprünglich hatten. Welchen Film habt ihr durch unseren Podcast entdeckt und lieben gelernt? Tut mir leid, dass die Postings nicht kommen, aber ich sehe das so und das, ich glaube, da könnt ihr uns alle wahrscheinlich die Hand drauf geben. Wir setzen die Priorität drauf, dass die Folge kommt und nicht, dass der Post kommt. So, der 42er kann aus meiner Sicht, weiß nicht, wie du es siehst, Timon, auch mal ausfallen. Hauptsache, die Folge ist da und ihr könnt eure Folge hören. Und dann sind halt die Prioritäten ein bisschen verschoben und dementsprechend fällt das manchmal aus. Es tut mir sehr leid, aber ich habe es nicht geschafft. Ja.
Na gut, so ist es manchmal, ne?
Du bist stinksauer, ich merke das schon.
Ich bin völlig, völlig genervt, naja. Dann machen wir das nächste Woche hoffentlich. Bis dahin kann ich aber noch 2 kurze Funfacts reinwerfen.
Ja.
Ich bin nämlich wieder auf der Liste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten gelandet. Ist mittlerweile Oppenheimer auf Platz 75 gelandet mit 891 Millionen. Also,
ach was.
Er ist da unter den Top 100. Und ich wollte nämlich noch mal gucken, wie es bei Barbie aussieht. Gut. Barbie liegt nämlich bei 1,4 Milliarden und damit auf Platz 15 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten, hat Super Mario überholt, also auch der erfolgreichste dieses Jahr.
Krass.
Black Panther überholt und liegt gerade knapp unter Age of Ultron. Also, das könnte auch noch was werden.
Das ist absurd, diese Liste ist so absurd, ey. Da sind wahrscheinlich 12-mal Avengers drauf irgendwie und
Soll ich nochmal vorlesen, 1 bis 10?
Ja, mach mal.
Also, ganz oben, Avatar, Aufbruch nach Pandora. Dann Avengers Endgame. Aha. Dann Avatar Way of Water, Titanic,
oh Gott.
Star Wars 7, Avengers Infinity War, Spider-Man No Way Home, Jurassic World, der aus 2015, König der Löwen, der aus 2019,
oh nein.
Ganz schlimm, und Marvel's The Avengers.
Boah, diese Liste ist wirklich doomed einfach. 3-mal James Cameron in den Top 5 oder so. Was war das? Titanic, war das noch die 5?
Titanic war 4, genau. Wir haben Avatar, Avatar 2, Titanic.
Warum funktioniert das auch noch so gut, was der macht? Ja.
Ich verstehe es auch nicht.
Und warum ist Terminator 2 nicht da? Ja gut, okay,
warum,
der kam ein bisschen
warum
da
der
früh
neue
raus,
König der Löwen? Das verstehe ich nicht.
Ja, die Leute sind alle da reingerannt, weil sie unbedingt König der Löwen gucken wollen. Und dann haben sie vielleicht auch festgestellt, dass das gar nicht so geil war. Also die wenigsten Leute, die lassen sich ihr Geld zurückgeben im Kino. Ich würde das auch nicht machen, glaube ich, weil ich dann so, keiner Kino ja nichts für, aber am
ja,
Ende,
ja, eben.
Weiß ich auch, was soll man sagen, ne? Also, tut weh.
Tut echt weh. Ja, irgendwann gucken wir die Liste runter.
Auf keinen Fall. Dann gucke ich lieber die schlechtesten Filme auf IMDb. Dann machen wir lieber das als
habe ich ja auch vorgeschlagen.
Ich meine, die Filme, die du da vorgelesen hast, die haben wir ja auch alle gesehen. Ne? Das ist ja sogar noch einfacher. Da brauchen wir überhaupt keine Arbeit mehr rein investieren. Aber ich habe keinen Bock, jede Folge über Avengers zu reden oder jede Folge über James Cameron zu reden. Aber ja, dann gucken wir mal.
Aber vielleicht sollten wir das echt mal machen. Irgendwie die schlechtesten Filme gucken.
Wir können ja mal irgendwann über, also wir machen jetzt erstmal unsere Top 250 und dann können wir auch nochmal ein neues Konzept überlegen, ob wir dann sagen, wir arbeiten die andere Liste durch, ne, diese besten Liste der besten Listen, und wenn ein Film kommt, den wir schon hatten, auf der Liste hier,
dann gucken wir einen schlechten Film.
Dann gucken wir von der anderen Liste einen Film.
Das ist aber ein verkopftes Konzept.
Ja, also da muss man schon seit Folge 1 mit dabei sein, um dazu verstehen, was wir hier veranstalten. Ja, nee, ach, das war nur eine ganz spontane Idee. Ja,
aber
muss ja nicht
sein. Ich bin gerade hier auf der Liste der schlechtesten Filme, das sieht schon scheiße aus. Also was hier alles.
Wie viel Til Schweiger siehst du so auf den ersten Blick?
Also ich habe auf jeden Fall Far Cry gesehen. Das, da ist er drauf. Also
Manta ja. Manta 2 mit 2,8 Punkten müsste da auch irgendwann noch auftauchen wahrscheinlich. Was ist denn die schlechteste Bewertung? Wie viele Punkte?
Ja, irgendwie ist es nicht chronologisch, weil der erste hat 1,9, der zweite hat aber 1,6. Also ich weiß auch nicht, wie die das rechnen. Disaster Movie ist der schlechteste.
Ja, okay, das ist ja, also so, also der ist schon sehr scheiße, aber also ich habe schon deutlich schlechtere Filme gesehen.
Ja, zum Beispiel Manta Manta. Oder
Klassentreffen. Klassentreffen ist immer noch Tiefpunkt. Ist immer noch Tiefpunkt, also da kommt noch nichts da vorbei.
Platz 23 ist Cats zum Beispiel.
Ja.
Platz 27 Human Centipede 3, Platz 29 Der Weiße Hai 4. Dann haben wir hier noch Mega Shark vs. Giant Octopus. Also.
Ja, ist auf jeden Fall die Goldstücke der Filmgeschichte auf dieser Liste. Das ist doch klasse.
Jack and Jill mit Adam Sandler. Emoji Movie.
Also, schön.
Scary Movie 5. Dumm und Dümmer. Nee, Dumm und Dümmerer.
Ja, ist der zweite Teil. Oh Gott, ja.
Oh Gott, nee. The Room, Platz 62.
Was? Der gehört da absolut nicht hin. Der gehört jetzt auf unsere Liste. Der ist auch demnächst mal wieder Zeit für einen Rewatch, würde ich mal sagen.
Oh, warte mal, ist das gerade. Okay, nee, das. Doch, Herkules in New York mit Arnold Schwarzenegger. Ist auch dabei. 3,3.
Herkules in New York, den muss ich auch noch mal jemanden gucken. Das klingt so scheiße einfach.
Das ist da, wo er komplett neu synchronisiert wurde, weil er einfach kein Englisch konnte. Ne?
Ach ja, stimmt. ja, Mann.
Geil, ja. 1970, da, also, der war ja immer nicht der beste Schauspieler und ich glaube, da konnte er wirklich gar nicht gut schauspielern.
Boah, das wäre echt mal eine Idee, dass wir, wenn wir mal wieder Spiele machen mit Bestrafung, dass wir die einfach von oben nach unten durcharbeiten, so parallel. Also, da hätte ich schon Bock drauf irgendwie. Das ist ja dann eigentlich schon gar keine Bestrafung mehr. Also, komm auf den Film an.
Aber eigentlich würde ich die gerne zusammen mit dir gucken, wenn er darüber
redet. Ja, schon, ne? Schon. So Karaburat, das war schon stark.
Das war geil, ja. Und ich glaube, der wäre hier nicht mal drauf.
Nee, das ist ja auch Filmkunst, ganz hohe Filmkunst, Karamurat. Karamurat. Ja. Naja, okay, wir haben hier noch was auf der Liste, ne? Ihr erinnert euch vielleicht, also wenn wir jetzt schon über Listen reden, dann walte mal deines Amtes, Timon, denn der Film der Woche wartet auf uns.
Wir lieben einfach Listen, das muss
ja Listen,
merken.
Aber alle lieben Listen, sonst würde es nicht so viele Listen geben, tatsächlich, ne?
Ich möchte einmal die Liste der besten Listen sehen. Das ist so toll.
Platz 1, die Top 250 Filme aller Zeiten, auf jeden Fall. Steht ganz oben, der besten Listen aller Listen.
Wir sind bei den besten Filmen aller Zeiten, die jemals rausgebracht wurden, auf IMDb.
Manchmal auf IMDb.
Dankeschön. Und wir sind bei
Platz Nummer 95, Die Jagd aus dem Jahr 2012 von Thomas Winterberg.
Fifth place, Jagden, from the year 2012, and the director is Thomas Winterberg.
Ja. Yes, ein
dänisch-schwedische Koproduktion.
Ja, und damals für einen Oscar nominiert gewesen.
Yes, yes. Der Herr Winterberg, der hat auch einen anderen Film gemacht, den du schon gesehen hast, der Rausch.
Ah, oh, toll, ja, merkt
ja, da
man.
Kannst du nachher mal noch mal ein paar Parallelen, also die haben überhaupt nichts miteinander zu tun, die Filme, aber der Rausch hat den Oscar dann am Ende tatsächlich abgeholt für den besten, wie heißt das, internationalen Film? Nee, wie heißt die Kategorie? Ja. Ihr wisst, was ich meine. Aber, worum?
Ja, vor allen Dingen, der hat auch das Fest gemacht und der soll auch sehr gut sein, ist auch mit 8,1 bewertet und da ist ein Psychologe auf ihn zugekommen und hat ihm dieses Thema empfohlen. Und das hat dazu geführt, dass die Jagd entstanden ist.
Das Fest war das von 98, ne? Das hatte ich auch noch mal. Ich hatte mal durch seine Filmografie, und dann hatte ich auch gesehen, dass die Titel alle auch sehr ähnlich klingen, ne? Das Fest, die Jagd,
der Rausch.
Der Rausch.
Ja, genau.
Okay. Geil. Also, ja, die Jagd, worum geht's denn?
Ein Lehrer führt ein einsames Leben, während er die ganze Zeit um das Sorgerecht für seinen Sohn kämpft. Sein Leben bessert sich langsam, als er sich verliebt und auch noch gute Nachrichten von seinem Sohn erhält. Doch das neue Glück droht bald wieder zerstört zu werden, als jemand eine kleine unschuldige Lüge erfindet.
Ja. kleine unschuldige Lüge.
Ja, also ich glaube, ein bisschen müssen wir schon noch erklären.
Ja, also es, also ich hätte, ja, also, wo fangen wir denn an?
Also, es geht um Mads Mikkelsen, der ist der Hauptdarsteller. Yes. Ich finde ich auch geil, der ist ja eigentlich mega erfolgreich.
Aber es geht nicht um Mads Mikkelsen, das würde ich jetzt so nicht sagen, ja, weil ja, der anhand der Thematik, ein bisschen schwierig, würde ich fast sagen.
Aber ich finde geil, dass er halt immer noch diese dänischen Filme dreht, also auch mit Der Rausch ja immer noch und ja. Nicht irgendwie nur in Hollywood chillt. Genau, der war Lehrer, die Schule hat zugemacht, der arbeitet jetzt in der Kita und versteht sich gut mit seinem Sohn, der möchte zu ihm ziehen, verliebt sich und so. Und dann gibt es da in der Kita das die Tochter von seinem besten Kumpel, den kennt er schon seit Ewigkeiten, sind zusammen aufgewachsen und so. Und die mag ihn sehr gerne, wie das halt eben ist bei kleinen Kindern, haben die auch manchmal sowas wie, weiß nicht, so ein bisschen verliebt sein, ne?
Kleiner Crush.
Genau, und dann will sie ihm so ein Herz schenken und küsst ihn einmal auf den Mund. Und er sagt so, ey, das geht nicht, das können wir hier nicht machen. Und dann sagt sie Dinge, die dazu führen, dass die andere Kindergärtnerin denkt, er hat sie sexuell belästigt oder sich an ihr vergangen. Ja. Und dieses Statement ist dann in der Welt. Und dann nimmt die ganze Geschichte ihren Lauf.
Ja.
Beziehungsweise geht den Bach runter. Also,
ach, komplett.
Ja, es führt zu nicht viel Guten. Und es ist auch so ein bisschen, also man wird direkt thematisch geprägt oder von der Einstellung dazu, weil man kann das natürlich verschieden aufziehen, dass man relativ früh eigentlich sieht, dass er unschuldig ist.
Ja, also es wird halt mit sehr, sehr deutlich gezeigt, dass er, ja, er sagt ja nicht nur, das können wir hier nicht machen mit dem auf den Mund küssen, sondern er sagt eindeutig, auf den Mund küsst man so nur seine Mama und seinen Papa. So, das macht man einfach nicht. So, er macht ganz klare Statements an das Mädchen.
Und das kleine Mädchen benutzt Vokabeln, die man ja in dem Alter eigentlich nicht kennt.
Pimmel.
Steifer Schwanz oder irgendwie sowas. Und da gibt's da vorne eine Szene, wo man sieht, ihr älterer Bruder mit einem Kumpel, die haben sich Schmuddelfotos angeguckt, ihr die irgendwie auch so im Vorbeigehen gezeigt, darüber geredet, sie hat das da aufgeschnappt und dann in dem Kontext wiederholt. Ja. Und alle denken dann natürlich, okay, wenn sie sowas sagt, wird sie das nur von ihm aus dieser Situation gehört haben. Woher soll sie sowas sonst wissen?
Ja.
Und ich finde den Ansatz erstmal interessant, dass man direkt reingeht mit, ja, er ist aber unschuldig, weil das ja eine ganz andere Prämisse ist, ob man das weiß oder ob man sich immer denkt, ja, hat das getan, hat das nicht getan? Und ich selber mich ertappt habe immer wieder, dass ich mir dachte, ja, was ist, wenn das doch getan hat? Und damit, das ist ja auch die ganz große Frage in diesem Film, wie alle anderen Figuren damit umgehen.
Ja.
Weil, und das können diese dänischen Filme sehr, sehr gut. Die können sehr gut sehr menschliche Figuren schreiben.
Ja, das stimmt. Weil
die Figuren natürlich sehr menschlich handeln und man das ja voll nachvollziehen kann, dass Menschen, die sowas hören, ne, komplett ausrasten, ihre Kinder schützen wollen, den verachten, den ausstoßen und du dir gleichzeitig denkst, der hat aber überhaupt nichts gemacht.
Ja.
Das ist, finde ich ganz, ganz schlimm anzusehen. Auch für mich so ein bisschen als Gerechtigkeitsfanatiker, weil es natürlich genug Fälle gibt, wo das überhaupt nicht geahndet wird, ne, wo das verschleiert wird und sowas, ganz, ganz schlimm. Aber es gibt diese wenigen Fälle, wo solche Beschuldigungen einfach nicht stimmen und wo dann Existenzen halt zerstört werden. Und genau darum geht's in diesem Film.
Ja, es ist halt auch einer dieser Filme mit New Fear Unlocked, ne? Also
ja,
dieses,
ja, ja.
Dieses, du hast nichts gemacht, aber von heute auf morgen behauptet hat einer und alle hassen dich auf einmal.
Ja, und das ist ja auch so das Schlimmste, was du in einer Gesellschaft machen kannst, dich an Kindern zu vergehen. Das, ne, sofort, du hast ja keinen auf deiner Seite, alle hassen dich.
Absolut, verständlicherweise, weil wenn er es wirklich getan hätte, wäre es auch alles, also vielleicht nicht alles zurecht gewesen, was passiert ist, aber das zumindest diese Abneigung und dieses Fernhalten von Kindern und die Eltern, die dann nochmal ein wachsames Auge haben und so, absolut nachvollziehbar, weil es ist halt, also muss man halt nochmal ganz klar sagen, bevor das jetzt hier auch ein bisschen untergeht, das ist einfach Schmutz. Ne? Das ist einfach Schmutz, sich als Erwachsener an Kindern zu vergehen, geht gar nicht. Null, also, Komma, gar nicht.
Es ist die Antithese zu Spotlight, wo das Journalistenteam ermittelt, wie solche Missbrauchsvorwürfe jahrelang verschleiert wurden.
Ja.
Und das ist quasi das Gegenteil. Es gab auch eine Bewertung, die geschrieben hat, so, ja, ich fand den Film richtig stark, aber der zeigt mir wieder, ich bin selbst seit 40 Jahren Lehrer und nur eine Lüge hätte dazu geführt, dass ich hier sofort in den Knast gewandert bin.
Das ist wirklich, also, und ich sag mal so, selbst bei uns an der Schule damals, ne, an der weiterführenden Schule, also nicht bei uns beiden, wir waren ja nicht auf derselben Schule, aber bei uns, bei mir jetzt auf der Schule, gab es solche Sachen. Da gab es solche Sachen und es kam raus, dass das gelogen war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich, also ich will kein Lehrer sein. Du brauchst ja nur einen Schüler, der im Prinzip irgendwas gegen dich hat und dann irgendwie sich was zusammenspinnt. Ich meine, andersrum gesehen, gibt's aber auch solche Vorfälle wirklich.
Also ja, ja, klar, halt, das ist ja das
Thema
Problem.
Ist so krass, das ist so ein krasses Thema.
Also das, deshalb sage ich, also das ist so clever geschrieben, weil alle Figuren ja eigentlich richtig handeln, aber die Ausgangsprämisse falsch ist.
Ne? Wobei also, ich sagen muss, richtig handeln.
Ja, es gibt zwei Personen, die sich nicht richtig verhalten, finde ich. Es gibt einmal die Kindergärtnerin, die sofort urteilt.
Ja, ja.
Und keinen Zweifel daran. Man muss das ja auch absolut verfolgen. Aber auch sofort Wellen schlägt, die Eltern informiert, seine Ex-Frau informiert. Ne? Also ganz, ganz große Wellen. Direkt alle wissen Bescheid, sowieso. Und die Mutter der Tochter, weil es da eine Szene gibt, wo die Tochter sagt, ja, aber der hat doch gar nichts gemacht, das habe ich mir ja nur ausgedacht. Ja. Und die Mutter dann sagt, nein, nein, das verdrängst du nur, das ist wirklich so passiert.
Genau, ja.
Und das waren die beiden, wo ich mir dachte, ach nee, jetzt genau da hätte man irgendwie noch mal was machen können.
Ja, also bei mir hat sich's durch den ganzen Film gezogen. Ich muss sagen, ich hatte noch nie so viele Filme, also auf unserer Liste sind kaum Filme, wo ich wirklich sauer werde.
Ja.
Aber dieser Film, der hat mich konsequent auf 180, ich musste zwischendurch Pause machen, weil ich wirklich stinke sauer war, weil dieser Mann einfach, der kann ja nichts machen. Der macht ja so, ich meine, allen voran ist aber auch er derjenige, der reaktionsmäßig wirklich echt beschissen reagiert auf die Situation.
Aber das finde ich gar nicht, also das ist dann auch wieder menschlich, das ist wieder diese
natürlich,
menschliche, ne, natürlich. Dass er mit seiner neuen Freundin da irgendwie sich deswegen streitet und sie sagt, nee, also ich glaub dir schon und so, aber er dann so verletzt ist in dem Moment, dass er natürlich nicht rational handelt und sagt, okay, alles tutti, sondern dann natürlich überreagiert.
Ja, also ich meine, also es waren halt viele Situationen, wo ich gesagt habe, okay, auf die Situation hättest du einfach anders reagieren müssen, Bruder, weil jetzt ist der Zweifel wirklich da anhand deiner Reaktion, so wo die das ihm zum ersten Mal sagt und er so sagt, ja, und jetzt? Ja. Und dann dachte ich mir so, Junge, sag doch einfach, dass du es nicht getan hast. So, das ist ein Vorwurf im Raum. Und das hat mich sauer gemacht. Andererseits hat mich auch sauer gemacht, wie dann alle Eltern ihren Kindern dann eingeredet haben. Hast du Albträume? Bist du Bettnässer? Oh, dann musst du ja auch involviert sein. Also der Film macht euch wirklich, wirklich sauer. Aber was ich wiederum ganz cool fand, ist halt diese, was ist denn da draußen los hier? Was ich auch ganz geil fand, war die, diese Metapher, die da drin ist. Also der Film heißt ja Die Jagd. Und es geht halt auch ums Jagen. Aber irgendwie geht's mehr um die Jagd hinter ihm, so, ne? Mhm. Also diese Menschenjagd, diese Hetzerei, die da herrscht, ne? Weil da passieren wirklich Sachen, wie soll man sagen, ich will keine Triggerwarnung ausstellen, aber da passieren Dinge und wenn er zart beseitet sei, das ist jetzt nicht brutal, wir reden jetzt hier nicht über einen harten Horrorfilm, aber emotional ist das schon.
Ich finde das auch.
Diverse Dinge, die einen umhauen, glaube ich, ja.
Was auch ganz gut gepasst hätte, fand ich, war Ohnmacht. So als Titel ist mir mal eingekommen, weil du ja, er kann ja nichts machen. Er ist völlig handlungsunfähig und alles um ihn rum agiert und er muss einfach da zugucken und kann nicht mal über sein Schicksal entscheiden.
Absolut.
Und dann finde ich aber trotzdem hat der Film das doch ganz gut hinbekommen, dass ich mir manchmal doch dachte, so, ja, aber was ist, wenn das doch getan hat? Na, also diese Zweifel, die ja diese Menschen haben, die zu ihm stehen und sich denken, ja, okay, da ist ja nichts und so. Aber was ist, wenn das doch getan hat? Genau das hat der Film auch manchmal bei mir hinbekommen. Ne, wenn er da einfach nur so steht und in die Ferne blickt oder mal durchatmet oder so, dachte ich, allein das so als Zeichen zu deuten, so, ja, kommt da jetzt irgendwie am Ende noch was oder so, man weiß es nicht genau. Finde ich auch ganz, also das zeigt ja auch, was für eine schwierige Thematik das ist, dass man diesen Zweifel, und das sieht man ja auch am Ende, nie so ganz aus der Welt bekommen kann dann mehr. Sobald das einmal da ist, kriegst du das nicht mehr weg.
Und ich finde, Mads Mikkelsen, der hat auch immer diesen Blick drauf, dass du halt nie so ganz weißt, wo du bei dem dran bist.
Ja, ja.
Das ist nicht, weil man bei ihm wirklich nicht weiß, wo man dran ist. Ich glaube, der ist ein super sympathischer Typ. Ich glaube, es ist halt einfach so seine Gesichtszüge. Deswegen spielt er halt auch oft Bösewichte oder so, ne? Das funktioniert einfach sehr, sehr gut mit seiner Mimik. Und wenn er dann da steht und mit sowas konfrontiert wird, dann siehst du halt diesen leeren Blick und kannst du überhaupt nicht einschätzen, hast du das jetzt gemacht oder nicht? So, red doch mal mit mir. Also,
Ich finde auch geil, wie er sich manchmal verhält. Also in der Situation in dem Supermarkt zum Beispiel, das fand ich recht unvorhersehbar, ja, aber fand ich sehr gut auch in dem Moment.
Ja. Aber ganz ehrlich, ich spoiler jetzt nicht, aber da möchte ich trotzdem drüber reden. Ich fand das Ende so schrecklich, ne? Das Ende fand ich wirklich so hart unbefriedigend.
Also Ja, ich weiß auch nicht ganz, wie man es hätte auflösen können. Also es gibt ja noch ein alternatives Ende.
Ja?
Ich weiß nicht, ob du das ja, kann ich dir jetzt natürlich auch sagen.
Ja, schwierig, schwierig. Dann spoilern wir alles.
Dann sage ich dir das danach, aber das hätte auch anders ausgehen können dann.
Ja, also für mich ist halt, du hast halt die ganze Zeit so diese Negativität, ne? Also es ist halt wirklich ganz, ganz, ganz schwierig und also ich habe mich da wirklich ein bisschen durchgequält, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand, der Film hat mich gepackt, weil ich die ganze Zeit wissen wollte, wie geht's weiter, was passiert jetzt, ne? Das ist es nicht. Also der Film, der nimmt einen schon mit, aber es ist auf eine andere Weise schlimm, wie wir solche Filme hatten. Also zum Beispiel Komm und Sie und Die Jagd, die haben mich beide auf eine gewisse Art und Weise, auf verschiedene Arten und Weisen, auf ganz schlimm emotional berührt. Und das war bei dem Film so dieses, verdammt nochmal, kann ich mal irgendjemand was Positives machen in dem Film? So, es kann ja nicht wahr sein, dass der Mann da von jedem einfach nur gehasst wird. Es ist wirklich eine Reise, das auf jeden Fall.
Du siehst ja auch wirklich, was das alles kaputt macht. Also Beziehungen, Freundschaften, Familie, geht ja alles kaputt dadurch, ne?
Ja, absolut.
Ganz, ganz schlimm, ja.
Absolut.
Was ich auch ganz schlimm fand, als Hundebesitzer, war die Szene mit dem Hund.
Boah, ja, das meinte ich gerade. Ich wollte es nicht sagen, aber das war diese Triggerwarnung, von der ich gesprochen hatte.
Okay, ja.
Ja, da kam, da musste ich Pause machen. Da kam ein bisschen was hoch bei mir. So ein bisschen Vietnam-Flashbacks,
also
tatsächlich.
Die Reaktion des Sohnes konnte ich da komplett nachvollziehen.
Ja.
Das fand ich auch richtig schlimm.
Und es ist so realistisch gestaltet, Timon. Das ist
das fand ich auch. Und der Hund ist die ganze Zeit auch richtig lieb einfach.
Ja.
Und man muss ja auch dazu sagen, ne, es ist halt einziger Sumpf, der dann entsteht, ein einziger Kampf, ne, ein einziger Haufen von Hass. Und dann hast du da drin dieses kleine Mädchen, was knuffig aussieht, was total lieb ist und was überhaupt nicht versteht, was da eigentlich passiert.
Nee.
Also der Hauptcharakter heißt Lukas. Und dann fragt sie irgendwann ihre Eltern so, seid ihr sauer auf Lukas? Hat der was gemacht? Und du kannst das ja einem Kind auch nicht erklären. Also das,
nee.
Na, weil es ist ja nicht passiert. Es hat keine traumatischen Erlebnisse mit Lukas. Es mochte Lukas vorher. Es mag Lukas immer noch. Es versteht nicht, warum Lukas plötzlich irgendwie nicht mehr da ist und alle den hassen. Ja. Und ich finde auch, das Mädel hat richtig, richtig gut gespielt, so wie alle eigentlich richtig gut gespielt haben. Also ich finde, alle haben ihre Rolle richtig, richtig gut gemacht. Aber ich meine, wie alt war die? 5 oder so? Also ganz stark.
Ich würde jetzt eher auf 8, so gegen 8 tippen wahrscheinlich. Die hat wahrscheinlich eine also 6 bis 8 ungefähr war die wahrscheinlich.
2004 ist die geboren.
Der 2000 von 12. Boah, dann 8 Jahre. Alter, das war gut geschätzt.
Aber der wurde bestimmt 2011 gedreht, oder?
Ja, dann war es halt 7 aufgeschissen. Aber ja, tatsächlich. Also der Film funktioniert halt auch nur so gut, weil die so gut spielen.
Ja.
Ich wiederum muss ehrlich sagen, ich habe auf jeden Fall Punkte abgezogen, was die Sinnhaftigkeit angeht. Also natürlich ist das ein sehr emotionales Thema, aber die Reaktion von manchen Personen, der Film wäre halt nicht so verlaufen, hätten die Leute nicht so reagiert, das verstehe ich. Aber irgendwie denke ich mir auch so, okay, das ist jetzt keine logische Reaktion auf solche Themen.
Findest du nicht?
Nee, also manches, also nicht alles, ne, nicht alles, ganz und gar nicht. Aber manche Sachen, die halt so eine Art Butterfly-Effekt ausgelöst haben, muss ich ganz ehrlich gestehen, also, weißt du, wenn du dann da, diese, zum Beispiel diese Szene, wo die Kindergartenchefin da mit diesem Typen im Raum sitzt und das Mädchen befragen am Anfang.
Mhm.
So. Also, die, ich weiß nicht, was das für ein Typ war, wird das überhaupt aufgelöst, ist das ein Experte, ein Psychologe gewesen, ich weiß es nicht, aber dann sitzen die da und die fragen das Mädchen aus und legen ihr Wörter in den Mund, weißt du, was ich meine, so dieses, hast du ihn auch angefasst und hast du das gemacht und hast du das gemacht, anstatt das Mädchen selber erzählen zu lassen, denke ich mir so, dann hast du dem Kind ja im Prinzip die Ideen erst in den Kopf gepflanzt und das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob das
ja, genau, aber das ist doch,
ist,
ja, ich glaube schon, das ist ja das Gefährliche dabei, ne, wenn die Leute schon mit so einer Prämisse da reingehen, das war so, und wir, es ist wie ein Verhör eigentlich, der Polizist ist von vornherein davon überzeugt, dass der Angeklagte oder der Täter, der da sitzt, schuldig ist.
Ja.
Und die wollen jetzt einfach nur von ihm nochmal das Geständnis hören, damit sie ihn verurteilen können. Und genauso wollte der jetzt nicht hören, was passiert ist, sondern er wollte, dass sie sagt, dass er das gemacht hat.
Ja, okay. Ja, gut, okay. Dann anderes Beispiel. Warum ruft der Charakter von Mads Mikkelsen nicht einmal die Polizei?
Ja, das dachte ich mir auch.
So, das ist ja noch, da wird ja noch nicht mal mehr gezeigt. So, hätte man ja logisch lösen können, indem man sagt, okay, selbst die Polizei in dem Dorf ist gegen ihn. Aber das passiert ja gar nicht. Mhm. So. Und er wird da konfrontiert mit Klamotten, Leute, ne? Da hätte ich schon 20 Mal die Polizei angerufen und wäre wahrscheinlich auch weggezogen und hätte gesagt, komm, leckt mich doch alle am Arsch, ganz ehrlich. Wenn ihr mich erreichen wollt für ein Gerichtsverfahren, dann beweist mir doch bitte erstmal, dass ich das getan habe. So.
Aber das verbittert ja auch Menschen, glaube ich. Also das ist auch wieder realistisch, dass man sagt, nee, du willst aber auch dein altes Leben wieder zurückhaben. Du willst dich damit nicht abfinden, dass das jetzt alle glauben und wegziehen.
Aber Polizei kann man trotzdem anrufen.
Ja, das auf jeden Fall. Also bei den Sachen, die da passiert sind, schon. Das stimmt.
Und es ist halt so, solche Momente hatte ich halt immer wieder, wo ich mir dachte, okay, klar, ne, wie wir gerade festgestellt haben, okay, manche Situationen, die wirken vielleicht dämlich geschrieben, aber wenn man genauer drüber nachdenkt, ist es doch eine realistische, menschliche Herangehensweise an die Sache, weil man reagiert ja nie perfekt auf Situationen.
Ja, eben.
Das wäre ein bisschen unrealistisch, wenn alles perfekt gelaufen wäre da. Aber naja.
Ja.
Weil ja auch nicht.
ich finde trotzdem sehr interessantes Thema. Also wie gesagt, er hat bei das Fest von einem Psychologen das Thema vorgeschlagen bekommen, mit Menschen, die zu Unrecht der Pädophilie beschuldigt werden.
Ja.
Und das ist in 9 von 10 Fällen oder in 99 von 100 bestätigt sich ja sowas auch, aber es gibt diese Einzelfälle, wo dann Leben zerstört werden. Und fand ich interessant, zumindest dem einen Film zu widmen.
Ich muss aber ganz kurz eine Sache noch einwerfen. Ich habe mir gestern nach dem Film, weil ich das erstmal wirken lassen musste, ein bisschen den Wikipedia-Artikel reingezogen.
Ja.
Ich lese jetzt mal was vor. Und du kannst, vielleicht habe ich es auch falsch interpretiert, aber du kannst gerne was dazu sagen.
Ja.
Unter dem Punkt Kritiken bei Wikipedia von dem Film Die Jagd steht, im Lexikon des internationalen Films wird der Film als, in Anführungszeichen, Kinotipp der katholischen Filmkritik empfohlen und als sehenswert ab 14 Jahren beurteilt. Er ist, in Anführungszeichen, bemerkenswert eindeutig in seiner Haltung und seine Inszenierung verdichte sich, in Anführungszeichen, zusehends zu einer moralischen Parabel, ohne dabei die gesellschaftlichen Mechanismen aus den Augen zu verlieren. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich verstehe ganz eindeutig,
was du meinst. Dass die katholische Kirche diesen Film feiert, macht mir Sorgen.
Ja, das stimmt.
Deutlich Sorgen. Weil da ist ja wirklich was passiert. Das ist ja nicht so, dass die jetzt sagen, na endlich sagt's mal einer, weißt du, das ist so, ich habe so ein bisschen diese Instrumentalisierungs-Feelings in mir drin, wenn ich das lese, oder?
aber guck mal, das Lexikon des internationalen Films, also in dem wird der Film als Kinotipp der katholischen Filmkritik empfohlen. Das klingt aber so, als hätte die katholische Filmkritik das nicht selber gesagt, sondern als würden die das so interpretieren, dass die das empfehlen würden. Weißt du? Weil das Lexikon des internationalen Films sagt das ja.
Hier, pass auf. Das Lexikon des internationalen Films basiert auf den Filmkritiken der Filmzeitschrift Filmdienst, die seit 1947 erscheint und ihren Ursprung in der katholischen Filmarbeit hat.
Ach du Scheiße. Okay, dann habe ich gar nichts gesagt. Ach,
verstehst du, was ich meine?
Ja. Ja, es ist ja auch ein ganz heikles Thema, ne?
Ja, absolut. Ich meine, kann ja auch sein, dass, ne, und da will ich jetzt keinem Opfer irgendwas absprechen oder irgendwas, ne, natürlich ist die Wahrscheinlichkeit da, die ist vielleicht aber sehr gering, dass bei den ganzen Vorwürfen, die da im Raum stehen gegen irgendwelche Leute der katholischen Kirche, dass da mal einer bei ist, der vielleicht zu Unrecht verurteilt wurde, okay, aber dass die katholische Kirche jetzt sagt, ach guck mal, endlich sagt's mal einer so fühlt sich das an, so beschuldigt zu werden, fühlt sich nicht so an, als, also das ist die falsche Person, die das sagt, so.
Es ist ja auch ein ganz anderer Zustand, weil anders als bei den Fällen ist ja hier ein 5-jähriges Mädchen, was ja gar nicht weiß, was sie da sagt. Weißt du, die lügt ja nicht absichtlich, um ihn fertig zu machen, sondern die hat einfach irgendwas gesagt und versteht die Folgen davon nicht.
Der Punkt ist der, so dieses diese Pro- und Antikriegsfilm-Thematik. dass du quasi versuchst, einen Kriegsfilm positiv zu gestalten, damit die Leute dem Thema anders herangeführt werden. Ich will jetzt nicht unterstellen, dass der Film so gedacht war, aber ich glaube, er wird vielleicht ein Stück weit auch instrumentalisiert, dass man sagt, okay, eure Kinder sagen vielleicht nicht immer die Wahrheit, guckt euch den Film mal an, vielleicht stimmt das ja alles gar nicht, was die sagen, weißt du? Das ist also, halt eine sehr einfache Herangehensweise für solche Fälle.
Ich finde, das kann man dem Film aber nicht vorwerfen.
Nein, das also, auf keinen Fall.
Dafür, genau, also das ist, glaube ich, immer der ganz schmale Grat bei so einem Thema, wenn man das umsetzt im Film, dass Leute das instrumentalisieren und sagen, ja, guck mal, ne, ihr habt es doch als Gegenbeispiel.
Genau.
Ich finde, der Film macht es aber so gut, dass man dem das eigentlich nicht selber vorwerfen kann. Also dann wollen die Leute das nur missinterpretieren.
Genau. Das Problem halt bei dem Film ist, wenn du es in dem Zusammenhang halt nennst, ist es halt so, dass wenn du den Film guckst, dann bist du zu 1000% auf der Seite des, in Anführungszeichen, Täters. Ja, also du stehst ja 100%ig hinter Mads Mikkelsen. Klar hast du diese Zweifel, wie du vorhin gesagt hattest, kommt da vielleicht noch mal irgendwie was. Aber trotzdem, du siehst, wie er sich fühlt. Du hast gesehen, dass er eigentlich alles dagegen getan hat, was in seiner Macht stand, um das zu verhindern, dass er dem Mädchen gesagt hat, ey Bruder, hier läuft nichts, und wenn du jemanden auf den Mund küssen willst, dann küss deine Eltern bitte, und dann wird er da so fertig gemacht. Das heißt so, wenn man dann das irgendwie miteinander kombiniert, das kann man schon krass instrumentalisieren, und das ist mir so ein bisschen aufgestoßen, da kann der Film null was für, da gebe ich dir recht,
ne,
das ist halt leider jetzt im Prinzip die, aber das wollte ich auch mal ansprechen, weil ich habe das gelesen und dachte mir, uff.
Ja, ist ein ganz schwieriges Thema, also für alle. Es ist für alle immer ein schwieriges Thema, egal, also man weiß nicht ganz, wie man damit umgehen kann oder ob es überhaupt einen richtigen Weg gibt.
Absolut.
Und ich glaube, das Schlimme ist auch, was du gesagt hast, dass man die ganze Zeit wütend ist, weil man immer sagt, mach doch mal einer was, ist, dass der ja auch als richtig guter Mensch einfach inszeniert wird. Also der spielt auch mit den Kindern, und wenn die da irgendwie sich verstecken und wenn er kommt, auf ihn draufstürzen, dann rauft er da auch mit denen. Und wenn irgendwie die Familie nebenan Stress hat, dann kümmert er sich um das kleine Mädel, dass die da nicht so viel von mitbekommt, und ist ihr halt irgendwie so ein Kumpel und sowas. Und
genau.
Setzt sich halt für Menschen einfach ein und ist für die da. Und wenn so einer das dann bekommt, dann hittet das nochmal anders, als wenn man sagt, ach, das Arschloch hat's eh verdient.
Richtig, richtig. Ja, ja, ist ein sehr, schwierig. Sehr abgefahrener Film. Würdest du denn sagen, der gehört auf die Liste? Das ist auch nochmal so eine Frage.
Ja. Also ich hätte ihn sogar noch einen Ticken weiter oben gesehen. Ich habe ihm jetzt sogar eine 9 gegeben.
Oh, weil, krass, okay.
Weil du, wie du schon sagst, der hat es halt geschafft, dass man wütend ist und aufgebracht und erstmal über die Thematik überhaupt nachdenkt.
Ja.
Und Wut ist eine Emotion, die nicht viele Filme geschafft haben.
Das stimmt. Ist aber auch die Frage, will man diese Emotionen spüren, wenn man einen Film guckt?
Ja, gut, das ist ja, aber das hast du ja genauso wie bei Geh und Sie oder die letzten Glühwürmchen, das sind ja alles Reaktionen, die wir überhaupt nicht haben wollen.
Ja, das ist auch wieder wahr.
Ich habe auch überlegt, ob das so ein Film ist, den man nur einmal guckt und dann sagt, boah, bitte geh mir weg damit.
Ja, bloß für mich auf jeden Fall. Für mich auf jeden Fall. Ja.
Also ich könnte ihn mir auch nochmal angucken, er war jetzt nicht so komplett, aber schon sehr in die Richtung.
Ich habe eine 7 gegeben jetzt tatsächlich.
Nur? Okay.
Ja. Also, ich tue mir ein bisschen schwer mit dem Film. Ich weiß nicht, ob das eine sehr subjektive Einstellung ist. Aber in manchen Stellen konnte ich halt einfach nicht objektiv. Der Film ist so emotional an manchen Stellen. Und du willst halt einfach diesem Mann helfen. Ich fand das ganz schwer. Aber ich muss auch sagen, für mehr als eine 7 haben mir andere Aspekte aber jetzt auch nicht. Also, das war wirklich ein gut produzierter Film. Ich mag die skandinavischen Filme auch oder Produktion allgemein auch sehr gerne. Auch die Fernsehproduktionen, so diese Krimis und so, die machen schon Spaß. Aber mehr war es ja jetzt am Ende auch nicht. Ja, also, also das Besondere an dem Film ist wirklich die Thematik und wie dieses Zwischenmenschliche da dargestellt wird. Aber sag doch mal, du hast Der Rausch gesehen. Kannst du da ein Fazit ziehen? Was war besser? Hast du da Parallelen gesehen irgendwie? Ich weiß gar nicht, worum es in Der Rausch nochmal ging.
Das ist diese Gruppe Männer, die alle so ein bisschen in der Midlife-Crisis sind und dann sagen, ja, wir haben ja hier gehört, der Mensch funktioniert mit einem halben Promille besser, und dann versuchen, diesen Pegel einfach die ganze Zeit zu halten. Also,
ach ja, stimmt. Ja.
Und da merkt man die Parallelen auch, weil du sowohl da als auch hier so eine Gruppe mittelalter Männerfreunde hast, weißt du, die da in Skandinavien auch so ein bisschen unbeschwert einfach sind, ne? Die mal was trinken, durchs Dorf torkeln, Spaß haben, als wären sie irgendwie 17-jährige Burschen und so. Und was der Film auch gut hinbekommt, ist, also ich fand ihn auch sehr, sehr gut, so unterschiedliche Psychogramme zu zeigen. Also der erzählt keine Riesengeschichten, aber die zwischenmenschlichen Konstellationen oder die Figurenentwicklung oder so zeigt er sehr realitätsnah und auch sehr clever. Das kriegt er immer ganz gut hin, dass man sagt, oh ja, das fühlt sich wirklich sehr realistisch an, so kann es sein. Und dann die verschiedenen Wege, die sowas gehen kann und auch, ja, so leichte menschliche Abgründe und so eine gewisse Melancholie auch immer. Also irgendwie hat er schon, ja, irgendwie hat er schon Parallelen. Also wenn du ihn noch nicht gesehen hast, kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Ja, der hat ja auch tatsächlich den Oscar gewonnen. Finde ich dann auch sehr spannend, dass dann der Film nicht auf unserer Liste ist, sondern Die Jagd. Wobei thematisch passt er deutlich besser eigentlich auf die Liste, weil er wahrscheinlich jetzt nicht so einen umhaut wahrscheinlich, ne? Oder?
Der Rausch jetzt?
Ja.
Also es kommt, glaube ich, drauf immer ganz drauf an, wenn man, ja, also Dänemark hat ja auch ein ganz, ganz komisches Verhältnis zum Alkohol. Da saufen sehr viele junge Menschen sehr früh sehr viel schon. Hm. Aber auch Deutschland, ja. Also wenn man Alkohol eine gewisse Thematik hat oder vielleicht ein schlechtes Verhältnis oder so, dann kann dieser Film auch nochmal ganz anders hitten. Oder auch wenn man sonst eine sehr positive Beziehung zum Alkohol hat, kann der einem auch sehr zum Nachdenken bringen. Ja, also okay. Ist eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung von, was macht man da eigentlich sein ganzes Leben lang ab dem man 16 oder 18 ist, besäuft man sich einfach nur und setzt sich unter Drogen kontrolliert.
Ja. Ja. Tja, ich glaube, ich muss den anderen Film einfach nochmal gucken. Also, das ist jetzt der erste Film von ihm gewesen, den ich gesehen habe. Interessant. Also, auch mal eine interessante Art und Weise, so an die Filme ranzugehen. Sehr ruhige Filme.
Ja, eigentlich. Ne? Also, es ist immer ein kleines Set, ein kleiner Kreis, aber ein ganz großes Thema.
Ja, ja, ja. Ich überlege gerade, der hat jetzt aber nicht, ich habe jetzt auch noch andere Mads Mikkelsen-Filme gesehen aus Dänemark, aber die waren, glaube ich, nicht von ihm, so dänische Delikatessen.
Ich hatte auch mal gesehen, boah, wie hieß der denn? Irgendwie Headhunter oder sowas?
Headhunter?
Gibt's das nicht auch? Oder ist das was anderes?
Das könnte, es gibt Trollhunter gibt's noch, aber das ist ja nicht mit Mads Mikkelsen.
Headhunters?
Das ist auch so ein skandinavischen. Also Mads Mikkelsen habe ich schon.
Ah, nee, der ist mit Nikolai Coster-Waldau, da habe ich mich vertan.
Ah, okay. Ja, aber hier, was habe ich gesehen von Mads Mikkelsen? Dänische Delikatessen, Adamsäpfel, gut, Casino Royale, das waren alles Filme, die waren vor Die Jagd tatsächlich abgefahren, ey.
Ja, ich glaube, der kann auch richtig viel. Also ja, Hannibal, ich glaube, der ist ein ganz, ganz begnadeter Schauspieler.
Auf jeden Fall. Aber ich liebe ihn halt einfach in den düsteren Rollen, ne? Außer vielleicht als Grindelwald.
Aber er hat auch ein sehr unverwechselbares Gesicht. Das kommt ihm sehr zugute. Weil das ist, glaube ich, das, was ganz vielen fehlt. Also wenn du dir mal anguckst, ja, so ein paar Leute, die jetzt, so Cillian Murphy hat das auch, dass er so immer heraussticht mit seinem Gesicht.
Ja, ja.
Und dann, wenn du bei diesen Netflix Originals guckst, dann sehen alle irgendwie gleich aus. Du kannst sie nicht unterscheiden, kannst dir die Namen nicht merken und nach der Sendung hast du die schon wieder vergessen.
So. Genau,
und das passiert da halt eben nicht.
Ja, der ist halt perfektes Casting für einen besonderen Charakter, wobei er natürlich jetzt auch schon eher als Bösewicht in den Köpfen der Leute ist, ne? Also gerade als Bond-Bösewicht Casino Royale, das war halt schon geil. Das war schon ziemlich stark, muss ich sagen. Das mochte ich sehr, sehr gerne da. Aber auch sowas hier.
Ich habe auch hier noch Pusher 2 aus 2004, ist auch mit 7,3 bewertet.
Pusher?
Tony wird wieder aus dem Gefängnis entlassen. Dieses Mal hat er sich vorgenommen, sein kaputtes Leben zu ändern, aber das ist leichter gesagt als getan.
Ist er dann Skinhead?
Ich glaube, er ist Skinhead. Krass, krass.
Was der für eine Filmografie hat, ey, das musst du auch erstmal.
Aber Junge, wo ist Pusher 1?
Junge, was ist denn das für ein Trailer? Da kniet er am Boden und spielt sich da am Lörres rum. Was ist denn hier Mats, was ist da los? Ach du meine Herren, okay, interessant, okay.
Wir gucken mal rein vielleicht.
Ja, wir müssen noch eine Sache nachholen von letzter Woche, denn ich habe beim Live-Event die andere Liste nicht zur Hand gehabt.
Ja,
da
ganz
kurz. Wir Platz. Ja, wolltest du noch was zwischenschmeißen?
Nee, ich muss ja jetzt los, deshalb.
Ach so, ja, nee, ich will da auch nicht lange drüber reden, ich wollte es nur einmal reinwerfen. Wir hatten letzte Woche Platz 94, da steht auf der anderen Liste der insgesamt besten Filme, bla bla bla, ne, wisst ihr alle, Bewertungsportale. La Grande Illusion von 1937, Jean Renoir.
Ach, geil.
Okay, La Grande Illusion ist wahrscheinlich, 1937 klingt nach einem Stummfilm sowieso.
Ja, ja.
Schon irgendwie so ein Magier, der was auf die Bühne gebracht hat oder so.
Und, ja, das war doch hier einer der ersten großen Regisseure, so, der überhaupt Filme gemacht
hat. Ja? Boy,
ja, den Namen kennt man.
Ja, der Name kommt mir auch bekannt vor, aber ob es jetzt der erste war, muss ich ehrlich sagen. Ja,
nicht der allererste, aber der, also einer der ersten, der so Spielfilm-Zeugs gemacht hat.
Okay. Ja, müssen wir mal irgendwann gucken, würde ich sagen. Und auf Platz 95 haben wir There Will Be Blood 2007 von Paul Thomas Anderson. Habe ich auch schon gehört. Der Film sagt mir was, aber geguckt habe ich ihn auch noch nicht.
Ja, hat er nicht. Ja, Dings. Daniel Day-Lewis. Nee, der hat doch 2 Oscars gewonnen. Genau, und Daniel Day-Lewis hat da, glaube ich, seinen wievielten gewonnen? Seinen dritten oder was? Der hat doch.
Ach, krass.
Ist ja nicht einer der wenigen, der 2 oder 3 Oscars für die beste Hauptrolle hat?
Jetzt mal, gute Frage, nächste Frage. Ist das ein Western? Das ist ein Western, ne? Der Will Be Blood, ja. Sieht so aus, vom Trailer her. Ach, Öl. Ah, das geht um Ölborn hier in. Ah, okay, interessant, cool.
Ist auch auf unserer Liste, aber relativ weit unten.
Oh, ja gut, dann haben wir den ja nochmal irgendwann. Ja, das dazu. Dann
ganz bevor kurz, er hat tatsächlich 3-mal den Leading Actor gewonnen, genau.
3-mal?
Also,
welche Filme?
Mein linker Fuß? Was? Mein linker Fuß.
Okay.
My Left Foot, The Story of Chrissy Brown.
Schön, da, ja, klingt super.
1989. There Will Be Blood und Lincoln.
Ach, Lincoln hat er ja, stimmt. Da war ja auch der Lincoln.
Und in Gangs of New York war er auch nominiert gewesen.
Stimmt, Gangs of New York war er auch dabei. Ja, stimmt. Ja, Lincoln habe ich nicht gesehen, da weiß ich nur, dass er nominiert war. Und mein Left Foot klingt super spannend. Ich wollte immer schon mal einen Film über den linken Fuß sehen. Ich habe immer nur über rechte Füße gesehen, weißt du? Ist auch mal schön, die andere Seite zu sehen.
Klingt aber auch geil. Also jetzt, wir entdecken das selber zusammen hier alle. Chrissy Brown, geboren mit zerebraler Lähmung, lernt mit seinem einzigen kontrollierbaren Glied, seinem linken Fuß, zu malen und zu schreiben.
Okay, das klingt auch wirklich cool.
Das klingt echt cool.
Aber der Titel klingt komplett bescheuert.
Mein linker Fuß.
Ja. Kann man aber machen. Aber ja, warum nicht, ne? Das klingt auch nach einem spannenden Ding. Also, wenn das wirklich jemand ist, der das wirklich dann hat auch, ne?
Ja, ja.
Ich finde das super spannend, wenn dann Leute dann solche Sachen dann auch sich beibringen und so. Das ist richtig cool.
Das stimmt. Ja, das war's von uns. Wie gesagt, vielen Dank fürs Dabeisein nächste Woche. Einmal Pause, dann sind wir wieder da.
Timon, ich wünsche dir einen schönen Urlaub, ne? Genießet.
Danke,
Und bring mir was mit, ich möchte Souvenir haben, okay?
Ja, ich schau mal.
Eine Muschel oder so.
Ich finde schon was.
Oder dann klaust du einfach eine Badehose von irgendeinem. Brauche eh gerade eine neue.
Ja, dann. So, bis nächste Woche. Nee, bis übernächste Woche, Leute.
Übernächste Woche, ne? Bis dann. Hau da.
Tschüss. Tschüss.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.